Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Liebe Gemeinde, was ist Ihnen als letztes runtergefallen und kaputt gegangen? Kann ja jeder mal überlegen. Eine Uhr höre ich gerade. Was ist noch kaputt gegangen? In den Häusern, in denen Kinder wohnen, ist wahrscheinlich eher mal was kaputt gegangen. Also bei uns, ich kann ganz viel aufzählen. Das Letzte, was, glaube ich, größer kaputt gegangen ist, ist ein iPad. Einer unserer Kinder hat es nicht richtig gehalten und es fiel runter und zerschepperte. Eine Glaslampe in einem der Zimmer unserer Söhne. Und als sich neulich zwei Kinder von uns ärgerten, hatte der eine ein Glas in der Hand, ein schönes Trinkglas. Naja, auch kaputt gegangen. Manchmal sagt man ja, Scherben bringen Glück. Aber ist das nicht eher Schönfärberei? Scherben sind nämlich zuerst sehr ärgerlich, denn oft geht etwas Heiles, Schönes, Nützliches, Gutes kaputt. Und das ist erstmal sehr ärgerlich. Und je nach Gegenstand ist das mit viel Aufwand, wenn nicht sogar mit Tränen, mit Trauer, mit Streit, mit hohen Kosten verbunden. Aber nicht nur Dinge gehen kaputt, auch Träume zerplatzen, Herzen brechen, Lebensentwürfe scheitern. Kennen wir, oder? Ja, und auch wir Menschen können innerlich zerbrechen. Und das ist oft viel schlimmer als körperliche Gebrechen. Der Arm kann heilen, aber wenn die Seele bricht oder die Seele verwundet ist, dann ist das oft noch schlimmer, das ist oft noch schwerwiegender und auch gar nicht so leicht von außen zu sehen. Wiegt schwerer. Ich möchte heute über Zerbrochenheit sprechen. Und die gute Nachricht ist, es gibt Heilung. Es gibt jemanden, der heilen kann. Es gibt einen Heiland, Jesus, der Heile machen kann. Und wenn du heute hier sitzt und dich zerbrochen fühlst und das Gefühl hast, in deinem Leben sind Dinge kaputt gegangen, wenn du unzufrieden bist, wenn du dich innerlich am Ende fühlst, dann ist das wirklich eine gute Nachricht. Es gibt jemanden, der helfen kann. Wir haben gerade eben diese Geschichte von der Heilung am Teich Bethesda gehört, aus dem Johannesevangelium Kapitel 5. Und ich möchte durch diese Geschichte durchgehen und in ein paar Schritten uns anschauen, was wir von der Geschichte für uns heute nehmen können. Das Erste ist die Ausgangssituation. Da heißt es, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Und dort sind 5 Hallen und in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Und dann gibt es einen kleinen Einschub, der erst in späteren Handschriften enthalten ist, der erklärt, was an diesem Teich Bethesda so besonders sein sollte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der war 38 Jahre lang krank. Unsere Geschichte beginnt mit einem Fest. Wir wissen nicht welches. Der Evangelist Johannes beschreibt hier gar nicht, welches Fest es ist. Und Jesus zieht nach Jerusalem. Er kommt zum Fest. Aber die Kamera schwenkt jetzt vom Fest weg, von den feiernden, fröhlichen Menschen. Das ist jetzt gerade nicht das Thema, sondern die Kamera schwenkt an den Ort des Elends. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt Bethesda. Und dort sind 5 Hallen. Vom Fest, es ist so ein bisschen wie jetzt im Kirchenjahr. Am Ende des Kirchenjahres schwenken wir unseren Blick von den tollen großen Festen hin zu den schwierigeren Themen. Es gibt einen Ort, wo die hoffnungslosen Fälle lagern. Eine Art Krankenhaus, vielleicht eher ein Hospiz. Eine Aufbewahrungsstätte für die, denen man nicht mehr helfen konnte. Und dieser Einschub erklärt, was dort üblich war. Man wartete, bis sich das Wasser irgendwie kräuselte und dann glaubte man, das würde helfen. Und dann begann, typisch menschlich, ein Hauen und Stechen. Jeder versuchte als erster zum Wasser zu kommen und nur einer schaffte es. Nur die nicht so ganz Kranken. Und wer nicht selber konnte, der musste sich tragen lassen. Ganz interessant an dieser Geschichte ist, dass seit der Aufklärung man ja Dinge an der Bibel bezweifelt. Alles, was man nicht auf den ersten Blick verstehen kann, kann man nicht als oder hält man oft für historisch unzuverlässig. Und bei dieser Geschichte ist das auch so. Diese Geschichte war ein Paradebeispiel für die historische Unzuverlässigkeit der Bibel. Ein Teich und 5 Hallen konnte man sich nicht vorstellen, denn man kann ja nur 4 Hallen um einen Teich herum bauen. Und so ging man davon aus, das sei nur symbolisch gemeint, in Anlehnung an die 5 Bücher Mose. Und man hat das genommen, um zu begründen, um zu zeigen, historisch gesehen ist die Bibel, auch das Neue Testament, die Evangelisten, ach, die meinen es nicht so genau. Die wollen ja nur Glaubenswahrheiten verkünden und nicht historische Dinge beschreiben. Und dann hat man einen archäologischen Fund gefunden, nämlich man hat entdeckt, dass es gar nicht nur ein Teich war, um den die Hallen gebaut wurden, sondern dass es 2 Teiche waren, und noch eine Halle in der Mitte gab. Es gab also in der Tat die 4 Hallen außenrum und den 5. in der Mitte. Und man musste sich eingestehen, naja, die Bibel hat doch recht. Und jetzt gehört mittlerweile der Teich Bethesda zu den bestbezeugtesten, historisch, archäologisch bestbezeugtesten Orten in Jerusalem. Vom Teich Bethesda, von den Kranken, die dort liegen, schwenkt jetzt die Kamera auf eine Person, einen Mann, seit 38 Jahren krank. Auch hier wissen wir nicht ganz genau, was er hatte. War er querschnittsgelähmt? In jedem Fall war er völlig alleine und 38 Jahre krank. Vielleicht hat er am Anfang noch versucht, bei Ärzten Rat zu holen, vielleicht als kleines Kind. Wir wissen ja gar nicht, wie alt er war. Vielleicht haben in den ersten Jahren die Familienmitglieder ihm geholfen, aber dann gehen die Jahre ein und aus und irgendwann ist alle Hoffnung weg. 38 Jahre krank. Man kann die Not, die dahinter steht, nur erahnen. Die israelischen Geiseln waren 2 Jahre verschleppt. In Bayern gab es mal den Fall, da hat ein Mann 13 Jahre im Gefängnis gesessen, unschuldig verurteilt. 38 Jahre, überlegen Sie mal, also die, die das können, was Sie vor 38 Jahren gemacht haben. Und das ist die Ausgangslage. Ein Mann, ein zerbrochenes Leben, zerbrochene Hoffnung, zerbrochene Beziehung. Und diese Geschichte ist zugleich auch eine Erinnerung an den Zustand dieser Welt, an den Zustand in meinem Leben, in unserem Leben. Denn wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, die Welt, so wie sie ist, ist von Gott nicht so gewollt. Gott wollte es nicht so. Am Anfang der Bibel heißt es, und Gott schuf Himmel und Erde und siehe, es war sehr gut. Am Anfang war alles wundervoll. Und so hatte sich Gott eigentlich gedacht. Aber ab Seite 3 der Bibel wenden sich die Menschen von Gott ab und sagen, wir wissen es besser. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ich will mich selbst verwirklichen. Ich will mich selbst an die oberste Stelle setzen. Und dann zerbrach ganz viel. Dann zerbrach die Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Dann zerbrach die Beziehung zwischen den Menschen. Und die Welt, wie wir sie jetzt haben, ist das Ergebnis. Die Bibel nennt das Sünde, Zerbrochenheit. Und das ist die Welt, wie wir sie kennen und wie wir sie selber auch erleben. Ohne Gott, ohne auf Gott zu hören, ohne sein Licht, ohne sein Leben, ohne seine Heilung, zerbricht unser Leben. Und wir hängen irgendwie selber mit drin. sind selber zerbrochen und zerbrechen andere. Das ist die Ausgangslage. Ein Krankenlager ohne Hoffnung. Und dann geht es weiter. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Und der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Für mich ist das so tröstlich, dass die Bibel nicht bei der Zustandsbeschreibung stehen bleibt. Es bleibt nicht einfach dabei, ach, die Welt ist schlecht. Es bleibt auch nicht beim Appellen, jetzt strengt euch alle an. Tut was, dann könnt ihr die Welt retten. Sondern es ist, als ob jetzt der Vorhang aufgeht und Jesus die Bühne betritt. Und Jesus sieht den Gelähmten und Jesus versteht ihn. Und es ist so, als ob die 38 Jahre vor ihm vorüberziehen und er sieht, in was für einer Not dieser Mann sich befindet. Und dann fragt Jesus: Willst du gesund werden? Das ist eine komische Frage, oder? Deshalb liegt er doch da. Aber Jesus möchte die Zustimmung des Kranken. Darf ich dich heilen? Darf ich dir helfen? Und vielleicht fragt Jesus das heute auch. Darf ich dir helfen? Darf ich dich heilen? Willst du dir helfen lassen? Da steht der Heiland der Welt vor einem und fragt: Darf ich dir heilen? Darf ich dich heilen? Darf ich dir helfen? Er überwältigt nicht, sondern er breitet die Arme aus und sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, aber ich lade ein, ich zwinge nicht. Und aus dem Kranken bricht es jetzt heraus: Ich habe ja keinen, ich bin so alleine, ich bin am Ende, ich schaff's nicht. Und vielleicht ist das auch das, was wir heute sagen würden: Ich schaff's alleine nicht. Jesus, ich brauche dich. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich habe keinen, der mir hilft. Und damit kann Jesus so viel mehr anfangen als mit dem selbstgerechten Wort des Pharisäers, der sich auf die Schulter klopft und sagt: Ach, was bin ich toll. Ich bin viel toller als der andere da. Ich bin, wie gut, dass ich ein treues Kirchenmitglied bin, das schön und artig in der Kirchenbank sitzt und bin nicht so wie andere. Und der andere sagt einfach nur: Herr, ich brauche dich. Wem gleichst du mehr? Und dann geschieht dieses Wunder. Jesus sagt zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Es ist ganz interessant, das Wunder wird hier fast nebenbei geschildert. Es ist, als ob das Wunder gar nicht die große Herausforderung für Jesus ist, sondern die Herzenshaltung die viel größere Herausforderung. Es ist ein viel größeres Wunder, wenn Menschen ihr Herz öffnen und sagen: Jesus, ich brauche deine Hilfe. Das ist das eigentliche Wunder. Dass Jesus danach hilft, ist für ihn im Grunde eine Kleinigkeit. Für uns natürlich etwas ganz Großes. Die Heilung geschieht fast nebenbei. Übrigens, Jesus heilt hier nur einen Menschen. Alle anderen bleiben dort krank liegen. Das ist auch wichtig. Wir müssen uns bei den Heilungsgeschichten immer wieder das mitdenken. Jesus heilt nicht alle. Noch nicht. Es ist, als wolle er mit der Heilung etwas zeigen, uns etwas lehren und sagen: Ich bin gekommen, um zu heilen. Ich habe die Macht zu heilen. Wende dich an mich. Aber die Zeit hat erst begonnen, wo Jesus anfängt, Wunden zu heilen. Mal schneller, mal langsamer, mal direkter, mal verborgener. Erst am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wir haben das ja im Glaubensbekenntnis gerade eben bekannt, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird, erst dann wird er alle Schmerzen und alle Wunden endgültig heilen. Wir leben in dieser Zwischenzeit, wo Jesus schon wirkt, hier und da, aber manchmal nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Gottes Reich fängt an, aber es ist noch nicht vollendet. Jesus tritt schon in unser Leben und als Heiland und fängt an, uns zu heilen. Die Ausgangssituation, das Wunder und jetzt kommt die Reaktion. Es geht weiter, wir haben es ja eben gehört, Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Die Geschichte endet nicht mit der Heilung, sondern mit der Reaktion der Pharisäer. Und die Pharisäer freuen sich nicht über die Heilung. Sie jubeln nicht, sie danken nicht, sondern sie pochen auf Vorschriften. Sie sind misstrauisch, vorwurfsvoll und klagen Jesus an. Zuerst geht es darum, herauszufinden, wer der Heiler ist. Und es ist erstaunlich, der Geheilte weiß gar nicht, wer Jesus ist. Und deshalb lassen ihn die Pharisäer ziehen. Und dann am Ende hat Jesus, trifft nochmal den Geheilten. Jesus ist noch gar nicht fertig mit der Heilung. Ist auch interessant. Es scheint so, als ob die körperliche Heilung nur der erste Schritt war. Auch hier würden wir normalerweise sagen, ja wie, alles gut, er ist gesund. Was will man mehr? Hauptsache gesund. Aber bei Jesus scheint es anders zu sein. Jesus sagt, ja, die Gesundheit ist schön, aber im Grunde geht es um etwas Tieferes. Ich will, dass seine Seele gesund wird. Ich will, dass sein Herz wieder mit Gott in Einklang ist. Dass er Freude und Frieden und Liebe und Hoffnung haben kann. Wie bei der Geschichte mit den 10 Aussätzigen, wo 10 gesund werden und nur einer kommt wieder zurück und bedankt sich. Und dem sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Heilung ist ein Schritt. Der Glaube, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben und eine innere, tiefe, erfüllte Heilung zu erleben, ist das Eigentliche. Manchmal heilt Jesus den Körper, ja. Aber im Wesentlichen geht es ihm um diese innere Heilung, dass ich in Gemeinschaft mit Gott lebe und diesen Zerbruch, der ab Seite 3 der Bibel ist, wieder heile. Kann es sein, dass das, worum du Jesus bittest, gar nicht das eigentliche Problem ist? Du denkst, Jesus, ich habe einen gebrochenen Arm, ich will, dass der Arm wieder heile wird. Und das ist verständlich und auch gut. Aber Jesus möchte vor allen Dingen dein Herz heilen. Es steht hier, danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehst du, du bist gesund geworden. Sündige nun nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Es ist schlimm, wenn der Körper krank ist. Das wissen wir alle. Es ist schlimm, wenn wir leiden unter Krankheit und Schmerzen. Aber es gibt was Schlimmeres. Es ist noch schlimmer, wenn die Seele zerbricht, wenn die Seele getrennt ist von Gott, wenn die Seele verloren geht in Einsamkeit und Schuld und Verzweiflung. Und Jesus möchte das heilen. Und er wirbt nun um die Seele des Geheilten. Du hast mir einmal vertraut, jetzt vertrau mir nochmal, folge mir nach und in Gemeinschaft mit dir will ich dich ganz heilen. Johannes berichtet nicht von der Reaktion des Gelähmten. Johannes berichtet nicht, was er gesagt hat. Es ist, als ob er die Geschichte bewusst offen lässt und es eine Frage an uns wird. Wie stehst du zu Jesus? Benutzt du ihn, um hier und da die Annehmlichkeiten in deinem Leben zu bekommen? Hier eine Gesundheit, da ein bisschen Sonne, da ein bisschen Segen? Oder folgst du ihm ganz nach? Suchst du seine Gemeinschaft jeden Tag und lässt dir das Herz langsam heilen, die Seele gesund werden? Und es ist Jesus nicht egal. Wie Jesus dem Gelähmten nachgeht, so geht er uns auch nach. Noch ein letzter Gedanke, neben der Ausgangssituation, dem Wunder und der Reaktion, noch wenige Sätze zu der Kraft der Zerbrochenheit. Wir leiden unter Zerbrochenheit. Für uns ist es etwas ganz Schmerzhaftes und Schreckliches. Und die ist auch nicht gut, sondern Folge der Zerbrochenheit dieser Welt. Aber Jesus kann nicht nur heilen, sondern er kann gerade in unserer Zerbrochenheit seine Stärke zeigen. Es gibt so etwas wie eine Kraft der Zerbrochenheit. In Psalm 51 heißt es, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Gerade wenn wir zerbrochen sind, sind wir oft so dass wir uns vor Gott öffnen und von seiner Kraft etwas erfahren. Selig sind die, die arm sind, sagt Jesus, arm im Geiste. Gerade in unserer Zerbrochenheit öffnen wir uns für Gott. Vielleicht ist der Moment deiner Zerbrochenheit gerade der Moment, in dem du besonders offen bist für Jesus und seine Kraft besonders erfährst. Vielleicht haben Sie schon davon gehört, es gibt im Japanischen diese Reparaturmethode Kintsugi, wo man aus zerbrochenen Scherben etwas wieder zusammensetzt, aber mit Goldlack die einzelnen Scherben zusammenklebt. Und da ergibt sich eine ganz schöne, ganz edles Objekt wieder, was durch den Zerbruch fast noch schöner ist. Und das hat Jesus mit uns vor. Wir müssen ihm die Scherben hinhalten. Und auf eine wunderbare Weise kann Jesus aus unserem Zerbruch, gerade aus unserer Schwachheit, etwas Schönes und Herrliches, etwas Segensreiches für uns und für andere machen. Und ich möchte Sie herausfordern, das heute Morgen zu tun, während des nächsten Liedes, während der nächsten Gebete, einfach sagen, Jesus, ich brauche dich, ich gebe dir meine Not, was auch immer das im Einzelnen ist, heile mich. Und ich bin sicher, dass wir erleben können, wie dieser Heiland auch in unser Leben hineintritt und uns heilt und uns liebt und uns zu etwas Wunderbarem gestaltet. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.